Also ja, ganz klar, ich glaube, man braucht heute Sichtbarkeit. Ich meine, es gibt dann natürlich, jetzt könnte man wieder sagen, wenn jeder Sichtbarkeit will und braucht, dann wird es eh schon wieder so wahllos. Aber ich glaube, man braucht natürlich heute Sichtbarkeit. Und ich kann es nur jedem wärmstens empfehlen, mit den Dingen, die er oder sie wirklich gerne macht, gut sichtbar zu werden. Das heißt nicht, dass man es übertreiben muss, aber gut sichtbar zu werden, weil ohne dem ist wahrscheinlich heute in irgendeiner Möglichkeit, Menschen zu erreichen. Und man will ja mit seinen Angeboten, vor allem wenn man in einer Selbstständigkeit ist als Beispiel, man will ja mit seinen Angeboten Menschen erreichen, ist ja Sinn der Sache. Und deswegen glaube ich, wir brauchen alle mehr Sichtbarkeit.
Herzlich willkommen zu Let's Get Visible, der Podcast, der dich mit Mut und Inspiration auf deinem Weg in die Sichtbarkeit unterstützt. Hier sind deine beiden Gastgeberinnen, Caroline Anne Schiebel und Katharina Anna Ecker. Heute haben wir einen echten Sichtbarkeitshelden zu Gast. Er scheint multipräsent. Mit beinahe 30 Jahren Erfahrung als leidenschaftlicher Unternehmer hat er sich seit über 20 Jahren auf die Beratung von Organisationen im Kontext Zukunft, Innovation und Transformation spezialisiert. Auch als Dozent an verschiedenen Hochschulen im In- und Ausland gibt er sein Wissen weiter. Wir haben uns über sein Ministerium für Neugier und Zukunftslust kennengelernt. Eine Initiative, die unter anderem Zuversicht, Neugier und die Lust auf Zukunft in herausfordernden Zeiten fördert. Zentrale Elemente für die Innovationskraft von Unternehmen und die Gesellschaft gibt. Ich freue mich auf ein spannendes Gespräch mit dir, lieber Patrick Rammersdorfer. Herzlich willkommen.
Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
Schön, dass du da bist und dass das so spontan geklappt hat, weil in der letzten Woche war ich noch bei dir zu Gast bei deinem Salon für Neugier und Zukunftslust und da haben wir das bei einem Glas Wein kurz entschieden, dass wir das so schnell hinbringen.
Genau,
gell?
So macht man in Österreich heute die besten Dinge aus.
Voll gut und ich freue mich, dass du da bist, weil du hast viel zu erzählen, du hast eine große Geschichte, du bist Unternehmer und was uns interessiert ist, dass wir unsere Zuhörerinnen und ein paar Zuhörer mitnehmen und ein bisschen inspirieren und motivieren, was man denn so machen kann und wie man denn so ein Business aufbaut. Wo hat denn das Ganze bei dir gestartet?
Gestartet hat es vermutlich in der Schule. Ich habe die Handelsakademie gemacht in meiner Heimatstadt Steyr. Und ich muss dazu sagen, ich war sehr fleißig. Ich habe die Ferien immer durchgearbeitet. Also ich hatte 9 Wochen Ferien oder 8 Wochen habe ich gearbeitet, weil ich schlicht und einfach das Geld wollte, um mir schöne Sachen zu kaufen. Und habe viele verschiedene Jobs gemacht, jedes Jahr sozusagen in den Ferien. Und habe mir immer gedacht, bei eigentlich fast jedem, wenn nicht sogar jedem Job, den ich gemacht habe, dass es schon oftmals spannend ist, was Leute sich in Unternehmen auch irgendwie bieten lassen müssen. Also ich habe schon erlebt, dass da sehr viele Chefs, es waren vor allem männliche Chefs, wenig wertschätzend mit Mitarbeiterinnen umgegangen sind und habe dann den wahrscheinlich sehr naiven Wunsch entwickelt, mit ungefähr 17, so ein Jahr, 1,5 Jahre vor der Matura, mich selbstständig zu machen.
Mutig.
Und das war die Grundidee und ich glaube, mit dieser Naivität, den nenne ich jetzt bewusst so, heranzugehen war wahrscheinlich das Beste, weil ich mir einfach nicht recht viel angetan habe, mir natürlich Gedanken gemacht habe, was ich alles machen kann und tun kann, aber halt einfach gedacht habe, das wird schon irgendwie klappen.
Okay, krass. Hast du dann, bist du gleich nach der Matura in die Selbstständigkeit gegangen,
genau,
oder wie?
Ja, genau.
Wirklich?
Ja, mein Wunsch damals war, zweierlei Dinge zu tun, nämlich einerseits zu studieren und parallel ein Unternehmen aufzubauen. Der erste Wunsch war mit 18 eine Bar. Das ist dann Gott sei Dank nichts geworden, muss ich dazu sagen, weil es wäre wahrscheinlich meiner Gesundheit nicht sehr zuträglich gewesen. Aber ich habe damals schon in einer Bar gearbeitet. Und die zweite Option, die ich gemacht habe, also auch während der Schulzeit, war, dass ich als Fitnesstrainer gearbeitet habe. Und das ist es dann tatsächlich geworden. Ich habe mit meiner damaligen Partnerin, die ist 4 Jahre älter als ich und war mit dem Studium schon fertig in Wien, tatsächlich ein Fitnessstudio, in dem wir beide gearbeitet haben, übernommen und hatte dann plötzlich mit 19 ein Unternehmen an der Backe.
Sehr cool. Und da war das klein und fein und ihr selbst die Fitnesscoaches oder habt ihr tatsächlich auch Angestellte schon gehabt?
Nein, wir haben Mitarbeiterinnen gehabt. Wir haben das eben übernommen und haben dann, nachdem wir beide jung waren, sehr viele Leute kannten, das schon sehr gepusht. Das ist dann innerhalb eines Jahres ungefähr aus allen Nähten geplatzt. Mhm. Und dann haben wir uns entschieden, das an einen damals, glaube ich, sogar 3-mal so großen Standort zu übersiedeln und haben uns massiv verschuldet, weil in den 90er Jahren es noch nicht üblich war, dass es sowas wie Leasingmodelle für einen Fitnessgerätepark gibt. oder was auch immer. Jetzt haben wir halt einfach
eingekauft
und damals halt dann plötzlich, ich glaube, ich kann mich noch erinnern, 2,4 Millionen Schilling Schulden gehabt.
Wie war das mit den Banken? So junge Leute, wenn die kommen?
Sehr einfach, weil damals gab es die, das war so eine Vorläuferorganisation von der AWS und das waren so Bürgerkredite und die waren damals so Jungunternehmerkredite, die gut abgesichert waren. Das heißt, für die Bank relativ wenig Risiko. Mhm. Und der Staat hat das halt einfach besichert. Und deswegen war das relativ easy, Geld zu kriegen, aber zurückzahlen musste man es trotzdem.
Mhm. Und wie hast du dich dann nicht entmutigen lassen, nachdem ihr das Ganze dann gegen die Wand gefahren habt, oder?
Nein, wir haben es nicht gegen die Wand gefahren.
Nein, überhaupt nicht.
Sondern wir haben einfach schlicht und einfach viel gearbeitet und heute über relativ schnelle Zeit hinweg alles zurückgezahlt.
Ach so, schon. Ich habe jetzt vermutet, dass jetzt kommt, dass es okay, cool. Okay.
Also wir haben alles zurückgezahlt innerhalb von 5 Jahren, was sehr viel Arbeit bedeutet hat. Ein Fitnessstudio, muss man sich vorstellen, hat natürlich Montag bis Sonntag offen. Das heißt, man hat unglaublich viele Stunden, was dazu geführt hat, dass mein Studium natürlich sehr gelitten hat. Ich habe das dann, glaube ich, 8 oder 9 Jahre später erst fertig gemacht.
Was hast du studiert?
Handelswissenschaften, also Wirtschaftswissenschaften, würde man heute sagen. Und es hat trotzdem super viel Spaß gemacht.
Mhm, super. Und wie ist es dann weitergegangen vom Fitnessstudio?
Ich habe parallel immer total viele andere Sachen gemacht, die mich irgendwie gereizt haben. Eine Zeit lang bin ich parallel auf Modenschauen mitgegangen. Und dann gab es so ein Schlüsselerlebnis für mich. Es gab so einen Regionalfernsehsender. Und wir hatten damals einen Bericht für das Fitnessstudio als Werbebericht gemacht. Und die wollten nicht kommen, unser Interview und filmen und dann wieder gehen. Und ich habe gesagt, nein, ich habe da eine Idee, ich würde das gerne anders gestalten. Ich würde gerne, dass sie mir nachgehen durchs Fitnessstudio. Wir schneiden das dann so schnell, wie man es halt gekannt hat damals, von so damals moderneren Aufnahmen. Und irgendwann drehe ich mich und erzähle was über Studio und dann gehen wir wieder und sie so in das Schnellschneiden. Die kannten das gar nicht.
Du warst ein Vordenker.
Na, Vordenker weiß ich nicht. Ich habe es einfach gesehen und es hat mir gefallen. Und ich wollte es nicht so klassisch haben. Jedenfalls war das ein ganz toller Bericht. Und der Bericht hat dazu geführt, dass Leute dort beim Regionalfernsehen angerufen haben und gesagt haben, wieso engagiert sie eigentlich den Typen nicht, weil der macht es ja besser als eure Moderatoren.
Okay.
Woraufhin die mich engagiert haben und ich dann so eine kleine Regionalfernsehsendung hatte. Und da ich Wirtschaft studiert habe, habe ich gesagt, ich möchte unbedingt eine Wirtschaftssendung haben, was geheißen hat, dass wir Einzelhandelsgeschäfte vorgestellt haben. Aber es war eine spannende Zeit, weil es plötzlich in ein ganz anderes Genre geführt hat. Und in dem Moment habe ich schon gemerkt, wie sehr es mir Spaß macht, vor einer Kamera zu stehen, dann auch auf einer Bühne zu stehen, weil über das Regionalfernsehen habe ich dann erste Aufträge bekommen, Veranstaltungen zu moderieren.
Hey, im Endeffekt warst du damals ein Influencer, nur es hat es keiner gewusst, dass das ein Influencer ist.
Vielleicht wird es heute so heißen. Damals gab es die Möglichkeiten, alle noch nicht. Es gab noch überhaupt kein einziges soziales Medium, das damals erfunden war. Also damals hat man noch eine Hotmail und eine Yahoo-Adresse.
Hast du die heute nicht mehr? Ich habe immer noch Yahoo.
Leider, ich finde den Zugang zu Hotmail nicht mehr. Hotmail hätte ich wirklich wieder gerne. Das ist eigentlich
ich liebe
schon,
Yahoo.
Das ist eigentlich schon irgendwie cool. Aber ja, so hat sich das einfach ergeben. Und dann ist immer die eine Idee auf die andere gefolgt. Ich habe dann mit einem Freund, der leider verstorben ist, eine Werbeagentur gegründet, noch parallel. Und irgendwann einmal ist es in die Richtung gegangen, dass ich beteiligt war bei einem privaten Bildungsinstitut. Und das habe ich dann letztendlich vor ziemlich genau 20 Jahren, 2004, von zwei anderen Partnern übernommen und dann in die immer noch existierende Proactive GmbH umgewandelt. Und in den letzten 20 Jahren hat sich auch dieses Unternehmen sehr viel weiter gewandelt, aber das waren einmal so die Anfangsjahre der Selbstständigkeit.
Jetzt habe ich aber eine Frage. Du machst ja Organisationsentwicklung in deinem Bildungsinstitut.
Unter anderem, genau.
Jetzt hast du ja eigentlich nie in einer Organisation als Angestellter gearbeitet, oder?
Nein, aber das ist kein Nachteil. Ich sehe das sogar eher als Vorteil. Also ich habe schon natürlich in meinen jungen Jahren. Aber ich sehe das sogar eher als Vorteil, weil ich jetzt einerseits natürlich das sehr gut kenne aus, weiß ich nicht, mittlerweile wahrscheinlich vielen 100 Unternehmen, wie es dort läuft in den Organisationen, als Externer. Und gleichzeitig halt immer diese Haltung bewahren kann, dass ich da nicht Teil des Systems werde. Und das ist eigentlich eine sehr wichtige. Es gelingt mir nicht immer, muss ich auch dazu sagen. Also es ist dann manchmal ganz schön schwierig, wenn man länger mit jemandem zusammenarbeitet, merkt man auf einmal, wie auch diese Dinge, die in Unternehmen passieren, auf einen selber wirken. Ja? Also man wird genauso mit instrumentalisiert, man wird genauso irgendwie mit einbezogen im Flurfunk und Co. Aber eigentlich ist die Abgrenzung das Wichtigste. Und das gelingt gut durch dieses draußen bleiben.
Und fällt es dir dann auch leicht, weil ich meine, das kenne ich ja, ich arbeite auch in Unternehmen, fällt es dir leicht zu sehen, wo wirklich dann der Hund begraben ist, wenn du nicht immer da bist?
Also leicht, ich glaube, es macht einfach die Erfahrung über die Jahre hinweg, aber jetzt zu sehen ist natürlich, das geht natürlich nicht. Man muss natürlich intensiv mit den Leuten sprechen. Wir machen natürlich, wir verwenden auch verschiedenste Tools, wir machen Kulturanalysen, wir machen viele Interviews, wir bilden Hypothesen, wir überprüfen die, wie man halt sauber eigentlich in der Organisationsentwicklung oder Transformation arbeiten sollte. Und dann merken wir schon, wo sind halt Dysfunktionen, wo sind Dysbalancen in der Organisation, wo sind sowas wie so Hürden, die einfach aufgebaut sind, dass man halt irgendwo bei einem bestimmten Schritt nicht weiterkommt.
Mhm. Du sagst wir, wie groß ist dein Team?
Also wir sind im Kern, sind wir jetzt, ich muss mir überlegen, 8 Leute circa, die sozusagen rund um Proactive alles machen, und dann haben wir natürlich noch ein Netzwerk an Leuten, mit denen wir regelmäßig zusammenarbeiten, und ich würde sagen, das sind noch einmal ungefähr 15, 20 Leute, die halt, mit denen wir oder die mit uns projektbezogen noch einmal arbeiten.
Mhm. Aber du bist der Head of this, of das Ganze.
Gemeinsam mit meiner Kollegin Katharina Ehrenmüller, die ein unglaublich wichtiger Bestandteil meines Lebens ist, also sowohl als Mensch als auch als Geschäftspartnerin, und treiben wir das sozusagen voran und haben dann wirklich ein paar sehr enge, loyale, ich würde fast sagen Freunde natürlich auch mittlerweile, mit denen wir zusammenarbeiten und die halt wirklich einzelne Themen voranbringen und ja, ohne die das auch alles nicht vorstellbar wäre, was wir da machen. Mhm. Also es ist schon sehr cool, mit den Menschen zusammenarbeiten, mit denen ich zusammenarbeiten darf.
Hast du ein tolles Team über die Jahre aufgebaut, auf jeden Fall.
Oder, also ob es ich jetzt aufgebaut habe oder ob das passiert ist und ob die da wieder dazugekommen ist oder ob die mich aufgebaut haben, das sei dahingestellt. Das ist halt irgendwie so entstanden und ich habe das Gefühl, dass das jetzt gerade richtig gute Konstellation ist, mit der wir da unterwegs sind.
Schön. Jetzt müssen wir auf das Ministerium für Neugier und Zukunftslust kommen. Das macht nämlich ganz viele, wenn ich das jetzt auf Instagram poste, wir kennen uns ja gar noch nicht so lange, Patrick. Ich poste das hin und wieder, weil ich dabei bin, weil ich Veranstaltungen sehe, teile. Und ich werde immer wieder gefragt, was ist das? Und die Letzte, ich habe da das dann eh weitergeleitet, die hat geschrieben, gibt es das wirklich? Erzähl.
Das Ministerium für Neugier und Zukunftslust ist eine reine Non-Profit-Initiative. Und das ist mir ganz wichtig, das zu betonen. Das heißt, es geht uns dabei überhaupt um keinen wirtschaftlichen Zweck, sondern wir möchten einen gesellschaftlichen Impact stiften. Und einen, wie wir glauben, sehr wichtigen gesellschaftlichen Impact in du hast zuerst so schön gesagt, in herausfordernden Zeiten, und ich würde das gerne so wiederholen. Die Grundidee ist eigentlich entstanden in einem Buch von Wolf Lotter, mit dem wir mittlerweile sehr eng befreundet sind. Wolf Lotter ist sehr bekannt, unter anderem, weil er der Mitbegründer und langjähriger Leiteseist von Brand 1, einem schönen Magazin in Deutschland, war, sehr schöne Bücher schreibt. Und unter anderem in einem Buch, das 2018 erschienen ist, mit dem Titel Innovation und dem, ich sage immer, viel schöneren Untertitel Streitschrift für barrierefreies Denken. Mhm. Da hat Wolf sehr viele gute Gedanken aus meiner Sicht formuliert zum Thema, wie können wir uns als Wirtschaft und Gesellschaft erneuern. Und er hat eine Forderung aufgestellt. Und diese Forderung hat gelautet, dass er glaubt, dass wir kein Ministerium für Digitales brauchen, weil das Digitale ist eine Technologie. Und wenn man rückwirkend betrachten, hat auch die Dampfmaschine vor 200 Jahren oder das Fließband vor 100 Jahren kein Ministerium gebraucht. Obwohl das Technologien waren, die das Leben von uns Menschen massiv beeinflusst haben. Also wenn man da in der Geschichte zurückblickt, ist es wahrscheinlich ähnlich wie jetzt in der Digitalisierung. Wir beide würden ohne Digitalisierung hier nicht sitzen. Mhm. Wir würden keinen Podcast produzieren, es würde niemand zuhören können, etc. Wir würden nur Kaffee trinken.
Wir hätten uns wahrscheinlich gar nicht kennengelernt.
Wir hätten uns vermutlich gar nicht kennengelernt, etc. Das heißt, dass man merkt, wie tief Technologien in unser Leben eindringen. Und Wolf sagt trotzdem, die brauchen kein Ministerium, sondern wenn wir was bräuchten, und das ist das, was mich am meisten angesprochen hat, dann bräuchten wir eines, das den Entdeckergeist wieder fördert. Weil aus seiner und auch 100% aus meiner Sicht wir das in Mitteleuropa verloren haben. Mhm. Ja, wir sind sehr satt. Professor Janssen hat einmal gesagt, wir sind wohlstandsbesoffen. Mhm. Es geht uns sehr gut und uns ist ein bisschen irgendwo am Weg die Neugier abhanden gekommen. Mhm. Und nachdem Wolf Lotter gefordert hat, dass ein Ministerium für Entdeckergeist oder Neugier sinnvoll wäre, haben wir uns vor ungefähr 2 Jahren aufgemacht auf den Weg und haben gesagt, wir gründen das jetzt, das Ministerium für Neugier. inklusive dem Kunstbegriff Zukunftslust, weil wir auch eines bemerken, und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich nehme das selber nicht aus, aber wir sind halt unglaublich gut darin, lustvoll über Vergangenheit zu sprechen. Mhm. Aber was mir bei uns wirklich abgeht, sind lustvolle Gespräche über Zukunft. Da höre ich eher dystopische Zukünfte und das durchaus ja auch berechtigt, weil da stehen ja viele Herausforderungen da. Aber wenn wir nicht lustvoll über Zukunft nachdenken, wird sich auch keine lustvolle Zukunft oder keine tolle Zukunft einstellen.
Richtig.
Und das ist die Grundgeschichte. Es war ein Gedanke, den wir dann irgendwann einmal gesagt haben, jetzt setzen wir ihn in die Realität um. Und jetzt engagieren wir uns, glaube ich, seit 2 Jahren mit sehr viel Herzblut.
Das ist ja riesig gewachsen. Ich habe gar nicht gewusst, dass das nur gewachsen. 2 Jahre alt ist. Das ist ja, genau.
2 Jahre.
Wie viele Botschafter und Botschafterinnen hast du da dabei?
Knapp 800 sind es jetzt in mittlerweile auch 8 Ländern, was mich sehr freut. Das heißt also, es ist tatsächlich, es sind ein paar mitteleuropäische Länder. Wir waren jetzt gerade in den USA und haben jetzt natürlich im Silicon Valley einige Botschafterinnen ernannt auch. Mhm. Kontakte von uns, die uns sehr wichtig sind, um das natürlich noch ein bisschen breiter zu machen. Aber ja, nein, es ist schon sehr viel Engagement rundum und das ist sehr schön.
Wahnsinn. Und ihr veranstaltet Salons, wo ihr zu gewissen Themen diskutiert?
Unter anderem, genau. Also Neugier-Salons sind sozusagen ein Format, wo sich alle gut beteiligen können, vor allem Botschafterinnen gut beteiligen können. Aber wir haben viele andere Formate. Ein Beispiel, das ich immer gerne nenne, ist Create Your City. Create Your City sind Beteiligungsworkshops für Schülerinnen. Ich glaube, mittlerweile waren das sicher 5, 6, 7, 800, vielleicht sogar 1000 Schülerinnen. Ich kenne die genaue Zahl nicht. Die kommen zum Beispiel in Linz und in Krems haben wir das schon gemacht. Die kommen in Linz ins Rathaus, werden dann meistens von einer politischen Vertreterin empfangen, Bürgermeister, Vizebürgermeisterinnen, aber ohne politische Agenda. Mhm. Und entwickeln dann einen ganzen Vormittag lang Ideen für eine lebenswerte Stadt der Zukunft. Aber diese Ideen sind dann nicht wie der Wunsch ans Christkind, sondern sie müssen dann auch selbst sich überlegen, was können sie dazu beitragen.
Okay, spannend.
Sie gehen dann in den Gemeinderatssaal, was sehr schön ist, weil dort tagt normalerweise nur die hohe Politik. Dort verteidigen sie auch mit Pro und Contra ihre Vorschläge, ihre Ideen, kriegen so eine kleine Demokratieverständnisschulung, weil Demokratie heißt auch Mehrheiten gewinnen, aushandeln etc. Und wir wissen ja, dass die liberale Demokratie auch durchaus unter Druck geraten ist, sagen wir es einmal so. Also auch das ist uns wichtig und das ist eine wunderbare Geschichte, die machen wir gemeinsam mit dem Innovationshauptplatz Linz. Mhm. Und das ist ganz toll, wie das einfach läuft. Das heißt also, wir versuchen eigentlich alle Altersgruppen mit unterschiedlichsten Formaten zum Thema Neugier und Zukunftslust zu erreichen.
Super spannend. Und ich bin ja der Meinung, ohne Neugier kommen wir gar nicht weiter.
Ja, der Meinung sind wir auch sehr stark.
Ohne Neugier stehen wir.
Ja, und das Gute ist mittlerweile auch, dass das wissenschaftlich sehr gut erforscht ist, was die Neugier betrifft. Das heißt, es gibt viele gute Publikationen und Studien zum Thema Neugier. Und das wird jetzt in manchen Studien als Metakompetenz bezeichnet. Das heißt, wir kennen ja so viele Skills, die man heute alle haben soll und haben muss. Und Neugier ist sowas wie eine Metakompetenz. Das heißt, ohne Neugier kann ich all diese super Dinge wie Resilienz und kreatives Denken und so weiter und so fort, haben die wesentlich weniger Bedeutung. Und
kann man Neugier erlernen oder ist das was Angeborenes?
Also ich glaube, es ist was Angeborenes und ich glaube, man kann es verlernen. Und das ist eigentlich noch viel schlimmer, weil ich glaube, man muss sie nur selbst beobachten als Erwachsener. Je älter man wird, je mehr man weiß, desto weniger Fragen stellt man zu bestimmten Dingen, weil man ja glaubt, sie zu wissen. Und das ist auch eine Form des Verlernens. Das heißt also, eigentlich müsste man uns aufmachen, wieder ganz andere Fragen zu stellen. Und manchmal ist man ja, wenn Kinder Fragen stellen, überfordert eigentlich von diesen Fragen, obwohl man glaubt, man weiß eh so viel. Aber eigentlich kann man viele Dinge ja gar nicht beantworten. Das heißt, wir müssen ja neugierig bleiben, weil wir ja so wenig wissen, obwohl wir glauben, dass wir unglaublich viel wissen.
Hast du das letztens erzählt mit das erste Mal, dass man mal wieder darauf achtet, wann man ein erstes Mal in gewissen Dingen?
Ja, es war bei uns im Salon, also ich habe es nicht erzählt, genau. Ja. Aber diese ersten Male sind, glaube ich, einfach ganz wichtig.
Schürt ja auch die Neugier, ne? Also dass ich sage, ich achte jetzt einfach mal wieder aktiv drauf, dass ich wieder mal erste Male erfahre.
Natürlich, total. Ja. Und das ist gut, also man kann seine Neugier wirklich überall stimulieren und ich kann es Menschen einfach nur wärmstens empfehlen, sich Dinge zu suchen für sich selbst, wo sie einfach ihre Neugier stimulieren. Ich persönlich zum Beispiel gehe liebend gerne in Museen. In jeder Stadt, wo ich bin, laufe ich sofort in 3 Museen und habe das Gefühl, das stimuliert meine Neugier total, weil man ja, egal in welche Richtung der Kunst und Kultur, immer wieder tiefer gehen kann und sich Sachen anschauen kann und neue Dinge erfährt, die spannend und interessant sind.
Du hast keine Teenies im Schlepptau. Ich kann überhaupt nicht in ein Museum.
Ich habe keine Teenies im Schlepptau. Nein.
Bei uns ist es immer, wann gehen wir weiter? Wann gehen wir wieder raus? Das ist so langweilig. Nur wieder mal das Alter kommen.
Im Gegenteil, ich war sehr kunstaffine Partnerin, die selbst sogar Kunst studiert hat. Von dem her ist das natürlich noch einmal
eine andere Geschichte.
Und wesentlich leichter. Ja.
Voll schön. Du, jetzt bist du aber hier in einem Podcast gelandet, wo es um Visibility für Frauen geht, also Sichtbarkeit für Frauen. Ich habe dich aus einem gewissen Grund eingeladen, weil ich gedacht habe, du kannst dazu was beitragen. Gibt es irgendwo, wo du sagst, da sind wir eigentlich drin in dem Thema, beruflich, mit dem Ministerium, du selbst mit deiner Akademie?
Also ich glaube, ich erlebe dieses Thema Sichtbarkeit für Frauen sehr oft sehr intensiv, und zwar hinsichtlich dessen, wie schwierig es ist, für Frauen sichtbar zu werden. Also ich merke das jetzt, ich habe zuerst schon die Katharina Ehrmüller, meine Geschäftspartnerin, genannt, und ich merke, in wie vielen Kontexten es nach wie vor Usus ist, dass, egal was gerade passiert, der Blick auf mich gerichtet wird und weniger auf sie. Und wie schwierig das manchmal ist, selbst wenn ich mich zurücknehme und zurückhalte, dass es Gegenüber gibt, die trotzdem diesen ganz starken Fokus auf den Mann haben und automatisch davon ausgehen, dass das irgendwie der Chef ist. Und jetzt merke ich und spüre das sehr, sehr oft und kann natürlich nur das Bestmögliche tun, nämlich mich so gut wie möglich zurückhalten, was nicht unbedingt meine Einzelstärke ist, muss ich dazu sagen. aber das natürlich zu versuchen, aber eigentlich ist es schade, dass das sein muss. Ja? Und jetzt ist gerade meine Kollegin jemand, die grundsätzlich sehr präsent ist, grundsätzlich sehr eloquent ist, also eigentlich die besten Grundvoraussetzungen für Sichtbarkeit hat, auch keine Scheu hat, auf Social Media aufzutreten, keine Scheu hat, auf Bühnen zu gehen. Und dennoch ist es eine Riesen-Challenge, weil wir gesellschaftlich so gewohnt sind, uns auf Männer zu fokussieren. Und in Wahrheit ist das ein Drama.
Es ist ein Drama, ja. Ja, und schön, dass du als Mann das nämlich sagst und siehst, weil ich habe oft das Gefühl, dass es den Männern vielleicht gar nicht so bewusst ist. Und dass es vielleicht auch den Frauen nicht so bewusst ist, weil es ist halt, wie es ist, und es war schon immer so. Und keiner macht sich Gedanken oder wenige machen sich Gedanken.
Ja, außer du machst Gedanken.
Ja, aber es ist mein Beruf, ja. Ich habe mich dem verschrieben.
Ja, aber super.
Genau. Aber von daher finde ich das toll, dass dir das auffällt. Und jetzt ist die Frage, woher kommt das?
Ich glaube, das ist zutiefst eingelernt über wahrscheinlich Jahrhunderte hinweg, dass Männer ganz stark natürlich darauf fokussieren, mit anderen Männern irgendwie zu sprechen, sich, glaube ich, auch manchmal sehr, sehr schwer tun zu akzeptieren. Viele auch sich schwer tun zu akzeptieren, dass Frauen genauso die gleiche Sichtbarkeit verdienen. Ich glaube, das ist schon ein tief eingelerntes Muster, dass es eben dringend zu verlernen gilt. Weil ich meine, ganz ehrlich betrachtet, ich falle jetzt zumindest von allen äußeren Kriterien her langsam, aber sicher in diese Kategorie alter weißer Mann. Ich fühle mich aber ganz anders.
Alter, nicht so aus.
Danke für das, aber ich meine auch gar nicht, das hat gar nichts mit den optischen zu tun, sondern alter weißer Mann ist ja tatsächlich eine Haltung. Und das hat ja nichts mit Alter oder mit Hautfarbe.
Ja, aber dann
Hautfarbe.
Hast du es erst recht nicht.
Genau, deswegen fühle ich mich nicht als alter weißer Mann. Aber dennoch, wenn man realistisch auf die Welt hinschaut und schaut, wo die größten Probleme jetzt grundsätzlich in der Welt sind, die wir haben. Wir haben Kriege, wir haben eine Pandemie, wir haben wirtschaftliche Themen, wir haben eben diese Ungleichberechtigung etc. Ich würde jetzt einmal ganz frech behaupten, mindestens 98% davon sind durch alte weiße Männer verursacht.
Wahrscheinlich
und, wenn wir so weiter tun, dann führen alte weiße Männer die Welt an den Abgrund. Und das ist etwas, was wir tunlichst verhindern sollten.
Hast du eine Idee, was es zu tun gilt, wenn du jetzt so einen Tipp raushauen dürftest für die Frauen, die jetzt zuhören? Frauen, tut dies oder das oder macht das nicht? So mal eine ganz allgemeine Aussage, die sicher nicht auf jede zutrifft, aber.
Also ich glaube, man darf sich mal auf jeden Fall als Frau sicherlich nicht alles gefallen lassen. Ich habe trotzdem ein Gefühl, dass es manchmal sehr schwierig ist. Ich glaube, man muss ja auch immer schauen, wie ist man denn ankoppelbar bei anderen. Und mein Gefühl ist, dass bei vielen Männern man nicht ankoppelbar ist, wenn man das jetzt zu kämpferisch macht. Also ich denke, all diese Themen, die ganz stark in die Richtung gehen, dass man da schreit und laut und noch lauter wird als Frau, dass das eher noch einmal eine Gegenreaktion macht, die Sichtbarkeit wahrscheinlich sogar noch stärker unterdrückt. Ich glaube, es gehört sich nicht alles gefallen lassen, ordentlich, argumentativ, gut aufzutreten und trotzdem damit zu rechnen, dass viele Männer dadurch eingeschüchtert sind und sich wahrscheinlich mit dem einen oder anderen nicht leicht tun. Ja, weiß nicht, ob das jetzt ein guter, schlauer Tipp
ja,
war.
Ja, natürlich,
aber
das ist auf jeden Fall ein Gedanke, klar. Und Männern, was würdest du Männern raten?
Ja, wir sollten uns einfach einmal zurücknehmen und nicht glauben, dass wir das vorherrschende Geschlecht sind. Wir
das
sind
ja
nicht, sondern
ja,
es ist auch so. Ja. Nein, es ist auch tatsächlich so. Also ich glaube aber auch, dass es im Frauen nicht sind, sondern wenn, dann sind wir es mit zusammen. Und
richtig.
Ich glaube, man muss ja nur ein bisschen hinschauen, dass das Überleben der Menschheit, das jetzt wahrscheinlich derzeit gerade mehr mit Klima zu tun hat, als wie mit dem, dass wir uns fortpflanzen. Aber bis dato ist es nur gelungen im Zusammenspiel. Also
50-50
die Natur
hat
uns ja logischerweise vorgegeben und gesagt, alles nett, aber jedes Geschlecht alleine wird es wahrscheinlich nicht schaffen, sich dementsprechend fortzupflanzen. Und dass man dann so unsichtbare Strukturen und Hierarchien in unserer vor allem westlichen Gesellschaft implementiert haben, ja, ist halt schade.
Nicht nur in der westlichen.
Nicht nur in der westlichen vermutlich, aber ich kenne die am besten.
Ja, ja, ja. Ja, du, jetzt kommen wir zu unserer Sichtbarkeit von dir nämlich. Du hast mir ein Sichtbarkeitssymbol mitgebracht und das schaut mir schon so schön an. Erzähl mal, was hast du denn da aus deinem...
Ich habe eigentlich etwas in der Hand, und jetzt wären wir schon wieder beim Klischee, ja, beim Bubenklischee jetzt eher, wie beim Männerklischee. Ich habe gerade ein Auto in der Hand, ein Spielzeugauto in dem Fall in der Hand. Und ich muss gleich
80er Jahre, würde ich sagen.
80er Jahre, ja. Und ich muss gleich dazu sagen, da fühle ich ganz sicher ein Männerklischee. Ich bin nämlich tatsächlich, ich mag Autos sehr gerne. Und ich mag vor allem alte Autos sehr gerne. Zu dem stehe ich auch. Und dennoch weiß ich natürlich, dass diese Individualmobilität in der Zukunft ganz sicher mehr Probleme verursacht, als sie löst. Und dennoch mag ich alte
Aber
Autos.
Aber es ist eine Liebhaberei.
Es ist eine Liebhaberei, genau. Das ist eine schöne Bezeichnung. Und ich habe jetzt ein Auto in der Hand, das wahrscheinlich viele kennen, nämlich den DeLorean. Das war ein nordirischer Mann, der versucht hat, sozusagen einen Sportwagen zu bauen. Leider recht erfolglos, weil das Auto sehr schwer technisch anfällig war. Aber sehr schön. Und das Auto hat eigentlich, nachdem die Marke schon gestorben ist, ein unglaubliches Revival erlebt, weil es das legendäre Auto aus der Trilogie Zurück in die Zukunft ist.
Das
heißt,
freundlich erkannt.
Hat man sofort erkannt. Und das Faszinierende an dem Auto ist halt einerseits natürlich, dass es für mich, finde ich, grundsätzlich ein schönes Auto ist, aber natürlich, was es kann. Aha. Und das ist halt das Besondere. Nämlich, es kann das, was ich mir als Kind schon gewünscht habe, wahrscheinlich auch heute noch wünschen würde, nämlich, dass man tatsächlich sowohl in die Vergangenheit als auch in die Zukunft an bestimmte Daten reisen kann. Ich weiß gar nicht, ob ich in die Zukunft reisen möchte, weil das würde wahrscheinlich sehr, sehr vieles verändern. Aber vielleicht auch das eine oder andere Mal sich anzuschauen, wie Lebenswelten früher ausgeschaut haben, das ist schon ziemlich faszinierend.
Das heißt, du wärst mutig genug, da wirklich mit in die Vergangenheit zu reisen?
Ich glaube, fast eher in die Vergangenheit als in die Zukunft, ja.
Eben, also Zukunft will ich mir gar nicht trauen.
Zukunft wäre spooky, weil es würde ja auch mein Jetzt dann verändern. Vergangenheit wäre spannend, weil einfach zu erleben, wie es tatsächlich war, wäre schon super, ja.
Außerdem finde ich, die Zukunft sich positiv vorzustellen, hilft sehr. Wenn das nicht so ist und du siehst es dann schon? Oder du siehst, dich gibt es gar nicht mehr dann in dem Jahr, das wäre ja furchtbar.
Ja, aber ich glaube, die Zukunft wird ja automatisch positiv, wenn wir sie uns eben positiv vorstellen, wie du gesagt hast. Hm. Und ich glaube, das ist ja das Wichtige, dass wir müssen Zukunft ja immer noch als das nehmen, was nicht geschrieben ist, sondern gestaltbar ist. Und gestaltbar ist es ja nur im Hier und Jetzt. Das heißt, gerade die Gedanken, die wir zwei jetzt zwischen unseren zwei Ohren haben, die da auftauchen über Zukunft, die sind ja schon Teil der Zukunft. Das heißt also, wie wir darüber nachdenken, was ist möglich, was ist nicht möglich, wie wir Vorstellungskraft, Fantasie, Kreativität nutzen, hat ja viel damit zu tun, wie wir Zukunft gestalten. Und ich glaube, wenn wir davor springen würden und schauen würden, wird sich das verändern. Und das würde ich tunlichst vermeiden. Früher hätte ich geglaubt, ich hätte genau das gewollt, was in dem Film auch war, wer sich erinnern kann, im ersten Teil konnte er danach vorreisen und dann hat er so ein Sportergebnisheft gehabt. Und damit wusste er natürlich alle Ergebnisse der Zukunft und hat dann gewettet und hat dann viel Geld in der Gegenwart gemacht. Ja. Das war für mich fantastisch. Ich wollte das unbedingt haben. Erstens großer Sportfan und zweitens alle Ergebnisse. Und dann habe ich mir mal vorgestellt, wie muss man da wetten, dass es nicht auffällt, dass man das Heft hat und solche Sachen. Aber das ist natürlich Das ist natürlich Hollywood.
Ja. Voll witzig. Also ich glaube, wenn ich damit reisen dürfte, in die Vergangenheit würde ich reisen, dann würde ich mich mal beobachten als Kind, als Jugendliche, ob denn wirklich das auch so war, wie ich es jetzt in meinem Kopf habe oder ob ich dann vielleicht denke, boah, du warst ja doch ganz anders. Also so diese Entwicklung beobachten, wie war die Family, wie waren die Freunde, wie war das damals?
Ja, ich würde mir auch gerne in so unterschiedliche Jahrzehnte zurückbeamen und so ein bisschen diese gesellschaftliche Entwicklung verfolgen. So gewisse Zeiten, die mich massiv interessieren, wo ich sehr viel lese, aber die wirklich noch einmal besuchen zu können und zu explorieren, wäre natürlich nochmal ganz was anderes.
Und jetzt kommen wir, lieber Patrick, zu unserem Sichtbarkeits-Quickie.
Yes.
Quickie heißt ja eigentlich schnelle Fragen, schnelle Antworten. Ich muss gestehen, wir haben das nie geschafft, dass das schnell geht. Also mach dir bitte keinen Stress. Was war in deiner Karriere oder in deinem Leben, darf privat oder beruflich sein, dein größter Sichtbarkeitsmoment?
Das ist echt eine herausfordernde Frage, darum wahrscheinlich auch gar nicht so einfach zu beantworten. Ich glaube, es war, also ich habe tatsächlich gemerkt, wie ich die Matura-Rede gehalten habe, damals mit meiner Klassenkollegin Eva, vor 1000 Leuten zum ersten Mal von so einer großen Menge zu sprechen und so sichtbar zu sein, wie viel Spaß mir Sichtbarkeit macht. Das war sicher ein großer Moment mit knapp 19.
Cool. Das heißt, du warst damals eigentlich schon so der Stufensprecher, der Klassensprecher, der sich getraut hat, das zu machen.
Ja, nicht unbedingt Klassensprecher, aber ich wollte unbedingt diese Rede halten.
Ich finde es witzig, weil meine Mädels, die schauen immer so Teenie-Serien, USA und so, und dann stehen ja die auch da vorne mit ihren Caps und machen diese Reden. Und ich denke mir immer, das sind sicher Leute, die danach mal einen starken Weg gehen, wenn die sich schon in der Schule trauen, davor zu gehen.
Kann sein, ja.
Ja, glaube ich schon. Okay, jetzt kommt ein schöner. Gibt es einen Moment, wo du vielleicht auch gerne mal unsichtbar gewesen wärst?
Ja, da gibt es wahrscheinlich sehr viele, die ich nicht erzählen kann.
Ja, sicher, so ein Fettnäpfchen hätte ich jetzt gern gehört.
Und auch nicht erzählen möchte. Aber vielleicht, ich bleibe jetzt gleich bei dieser Geschichte, weil nämlich beim Abschluss der Rede am Matura-Ball ich genauso einen Moment gehabt habe. Wir hatten nämlich da eine wunderbare Lehrerin, Professorin, die uns sehr geholfen hat, und die hieß Klaus-Hilde Brunberger. Und das war mein letzter Satz und ich wollte mich bei ihr bedanken und habe gesagt, Brunhilde Klausberger. Und ich habe einfach nur die Sieben verdreht und habe aber gesehen, dass die Gesichter
alle einfrieren
im Saal ein bisschen verdutzt waren und eigentlich dann die Leute gelacht haben. Und ich wusste ja nicht mal wieso, weil es mir nicht aufgefallen ist. Und aber wenn Leute lachen und du stehst auf der Bühne und weißt nicht wieso, und da waren ungefähr 1000 Leute in dem Saal, das war so ein Moment, wo ich sozusagen gleichzeitig gemerkt habe, wie mir Sichtbarkeit gefällt und am liebsten unsichtbar gewesen wäre. Also,
haben dich nicht die Mitschüler nachher gefeiert?
Gefeiert ist, glaube ich, das andere Ende. Eher gefoppt, segiert, um nicht das andere Wort zu sagen.
Ah, okay. Lustig. Patrick, hast du ein Sichtbarkeitsvorbild? Oder generell ein Vorbild?
Generell ein Vorbild ist schwierig. Das ist, ich glaube, Vorbilder, das ist immer etwas Schwieriges. Was mir immer gut gefallen hat, ist tatsächlich diese Showmoderatoren der alten Schule, die mir sehr gut gefallen haben. Also ich denke da zum Beispiel an jemanden, den ich als Kind immer gesehen habe und der mir sehr gut gefallen hat, das ist der Hans-Joachim Kuhlenkampf. Den werden jetzt wahrscheinlich viele gar nicht mehr kennen. Der hat das eine wunderbare Show moderiert in den 80er Jahren, die hat Einer wird gewinnen geheißen, EWG, also es hat auch mit der europäischen Wirtschaftszone zu tun gehabt.
Wo kriegen wir denn jetzt? Wie heißt der?
Hans-Joachim Kuhlenkampf. Und der hat eigentlich er war Schauspieler, er war Moderator, er hat ein Showtalent gehabt. Aber ähnlich, muss ich auch ehrlich sagen, waren das solche Typen wie Peter Alexander oder Leute, die einfach auf einer Bühne so ziemlich alles konnten. Wenn man ihnen zugeschaut haben, die haben geschauspielt, gesungen, die haben perfekt große Samstag 20.15 Uhr Shows moderieren können. Und diese Multitalente hinsichtlich Sichtbarkeit, egal ob im Film, im Kino, im Fernsehen oder bei Shows, das hat mich als Kind schon fasziniert.
Herrlich. Ja. Ja, aber Ich meine, du bist schon ein Entertainer, aber du bist nicht nur Entertainer. Also hast nicht die klassische Schauspielkarriere eingeschlagen.
Nein, habe ich gar nicht. Aber es macht mir grundsätzlich natürlich auch Spaß, so ein bisschen vielleicht auch das eine oder andere Mal andere zu unterhalten. Aber mir hat einfach diese Vielfalt, die auf einer Bühne gehabt haben und diese vielen Talente, die da vereint haben und diese Souveränität auch in der Moderation, die hat mich unglaublich beeindruckt. Und da denke ich wirklich weiter zurück, als wie wahrscheinlich gibt es genug in der Gegenwart, die großartig sind, aber mir fallen immer diese alten Showmaster ein.
Gut, Kindheit prägt, gell?
Ja, Kindheit prägt. Ich habe das mit meiner Großmutter immer geschaut.
Ah, schön, voll nett. Ich habe mit meiner Großmutter immer so Morgenradio gehört, das war immer ganz nett, das alte Radio aufgedreht und dann die Musikantenstadelmusik. Herausforderungen in puncto Sichtbarkeit. Das heißt, fällt es dir in irgendeiner Sache schwer, wo du sagst, boah, jetzt zu heutigen Zeiten sichtbar zu sein, du jetzt als Patrick, gibt es da was?
Ja, ich glaube, ich bin sehr aktiv auf Social Media, auf LinkedIn, was beruflichen Kontext betrifft. Ich bin ganz wenig aktiv, was meinem privaten Kontext betrifft. Bei dem tue ich mir tatsächlich schwer.
Brauchst du einen privaten Sichtbarkeitskontext?
Ich brauche ihn wahrscheinlich nicht. Die Frage ist, ob ich überhaupt einen beruflichen brauche. Das ist immer so eine Frage, ob man das tut oder nicht. Aber dazu habe ich mich eindeutig entschieden, das zu machen. Und da exponiere ich mich auch gerne im Sinne der Sichtbarkeit, weil ich immer das Gefühl habe, das ist in Verknüpfung mit Themen, die auch Sinn machen, sonst würde ich den Job nicht machen. Mhm. Im Privaten tue ich mir sehr, sehr schwer. Also ich habe da eher ein Thema, das ich jetzt gar nicht so großartig möchte, dass da viel Sichtbarkeit für meine privaten Themen aufkommt. Und da hadere ich immer so ein bisschen, weil manchmal würde ich dann so schon gerne ein paar Sachen posten und dann denke ich mir wieder, nein, mag das eigentlich nicht. Ist das übertrieben? Was denken sich die Leute? Im Beruflichen denke ich mir das gar nicht. Also da habe ich Sichtbarkeit und das ist für mich völlig okay. Und im Privaten bin ich immer so ein bisschen unsicher, ob das nicht so viel ist.
Das heißt, du hast zwar mal Lust, aber dann denkst du wieder, muss das jetzt sein? Was denken die Leute?
Genau.
Das, was denken die Leute, hätte ich dir jetzt gar nicht zugetraut.
Ja, tatsächlich im privaten Kontext habe ich das schon öfter. Da bin ich wahrscheinlich eher zurückhaltender, als man meinen möchte.
Das ist super sympathisch. Und du sagst jetzt, du weißt nicht, ob du im Beruflichen, also wir haben jetzt über Social Media gesprochen, LinkedIn wahrscheinlich, ob du überhaupt diese Sichtbarkeit brauchst. Glaubst du, dass es ohne, wenn du das jetzt nie getan hättest, dass dein Business sich genau gleich entwickelt hätte?
Nein, ganz sicher nicht. Also würde ich die Aussage wieder zurücknehmen.
Ich nämlich jetzt gesagt, wie hast du das gemacht? Das wäre dann mein nächstes gewesen.
Also ja, ganz klar, ich glaube, man braucht halt die Sichtbarkeit. Ich meine, es gibt dann natürlich, jetzt könnte man wieder sagen, wenn jeder Sichtbarkeit will und braucht, dann wird es eh schon wieder so wahllos. Aber ich glaube, man braucht natürlich halt die Sichtbarkeit. Und ich kann es nur jedem wärmstens empfehlen, mit den Dingen, die er oder sie wirklich gerne macht, gut sichtbar zu werden. Das heißt nicht, dass man es übertreiben muss, aber gut sichtbar zu werden, weil ohne dem ist wahrscheinlich heute ein Ding der Möglichkeit, Menschen zu erreichen. Und man will ja mit seinen Angeboten, vor allem wenn man in einer Selbstständigkeit ist als Beispiel, man will ja mit seinen Angeboten Menschen erreichen, ist ja Sinn der Sache. Und deswegen glaube ich, wir brauchen alle mehr Sichtbarkeit.
Nicht nur die Selbstständigen, auch die Angestellten sind sehr aktiv, weil
absolut.
Du musst ja trotzdem irgendwie deinen Marktwert halten und dabei bleiben.
Genau so ist es, ja.
Genau. Wo bist du sonst noch sichtbar, außer auf LinkedIn?
Wo bin ich sonst noch sichtbar? Also wahrscheinlich bin ich sehr oft physisch sichtbar, weil ich logischerweise sehr viele Workshops, Keynotes etc. habe. Also begegnet wahrscheinlich im Jahr, ich habe es noch nie gezählt, aber sicher einer vierstelligen Anzahl an Menschen alleine in Workshops und bei Keynotes.
Das heißt, bist du also sehr gut vernetzt?
Weiß ich nicht, wann du das sagst, ja.
Ich habe es in der Intro gesagt, multipräsent.
Multipräsent, okay. Ja, wenn du das so empfindest, dann ist es vielleicht so.
Da vorne hängt das aktuelle Poster von Let's Get Visible.
Ja.
Und wir haben dich auch mit draufgegeben. Wir haben gesagt, wir brauchen ein paar Männer am Bild. Haben wir gesagt, nehmen wir die Schönsten her, nehmen wir mal einen Patrick und nehmen wir einen Fetzi her. Und wenn ich den Flyer austeile, ist es wirklich so, ich habe das ja erzählt, ich glaube 80% der Menschen, wenn sie wen erkennen, sagen, da ist ja der Patrick
drauf. Um Gottes Willen, sagst du dann, wovon ich nicht.
Nein.
Okay.
Und nachdem ich dich ja gar nicht so gut kannte, war ich eigentlich immer sehr überrascht. Mittlerweile bin ich es gewohnt, dass sofort einen Patrick erkenne. Ich sage dann immer, ich bin auch drauf, hast du mir auch gesehen. Aber es überrascht mich immer wieder, wie viele Menschen dich am Schirm haben.
Ja, es klingt jetzt vielleicht ganz banal, aber ich kenne viele Menschen und ich mag auch viele Menschen. Und ich mag auch mit Menschen zu interagieren. Also ich unterhalte mich einfach gern. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Wahrscheinlich ja, ist das
super,
das.
Super. Ich muss gerade dran denken, du hast ja einen YouTube-Channel, oder? Hast du nimmer?
Also wir haben einen YouTube-Channel vom Ministerium für Energie und Zukunftslust, wo wir unsere Future Talks, die wir in unserem kleinen Fiat 500 aus den 70er Jahren in dem Gianni aufnehmen, dort dementsprechend präsentieren. Und das sind halt Gespräche mit der Idee, in einem Auto aus der Vergangenheit über die Zukunft zu reden. Und da gibt es halt sehr viele Gespräche, die auf dem YouTube-Channel zu sehen sind.
Da muss ich da eine witzige Geschichte dazu erzählen. Da erzähle ich jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen. Wir machen ja Haustausch. Ich weiß nicht, ob du das weißt, aber wir fahren total gerne in Urlaub und tauschen mit anderen Menschen Häuser. Das hat sich eigentlich aus der Not entwickelt, dass mein Mann Lehrer ist und ich bin selbstständig, sehr flexibel und wir haben sehr viel Zeit im Sommer zu verreisen. Und ich reise sehr, sehr gerne. Aber irgendwann ist natürlich sehr teuer, wenn man so viel unterwegs ist. Und dann haben wir uns irgendwann einmal dieses Haustausch angeschaut und seitdem tauschen wir gerne Häuser. Perfekt. Und diesen Sommer wollten wir in den Süden in Österreich fahren. Weil wir haben da Freunde und die wollten wir besuchen, die haben aber selber auch keinen Platz und so weiter. Und dann sage ich, schauen wir mal da unten einen Haustausch. Und da poppt ein Haus auf, das wunderschön ist, ein Ferienhaus. Und will jetzt auch nicht zu viel verraten, dass wir die Person verraten. Auf jeden Fall weiß ich dann den Namen der Person und ich schreibe, ach wie cool, normalerweise tauschen wir nicht mehr jetzt, weil Saison schon vorbei und bla bla, aber Linzerin, voll sympathisch und ich schicke dir gleich mein LinkedIn dazu. Da habe ich natürlich diesen Herrn gestalkt. Und das Erste, was ich gefunden habe, ist, dass du mit ihm im Auto saßt.
Ach,
in deinem Zukunftslust-Auto und ihn interviewt hast. Und das war dann total lustig, weil das war unser Host sozusagen. Und ich habe den dann eigentlich schon gekannt, bevor ich den dann dort getroffen habe.
Über ein längeres Gespräch, ja, das ist witzig.
Genau, also das war richtig lustig und ich bin dann auch hingegangen und habe zu ihm gesagt, du, ich kenne dich schon. Ich kenne dich nämlich vom Patrick. Also solche Zufälle gibt's.
Okay. Das wusste ich nicht, das wäre ein schöner Zufall.
Ja, das war jetzt wirklich aus dem Kästchen geplaudert, aber damit man auch uns ein bisschen besser kennenlernt.
Genau. Sehr schön.
Lieber Patrick, ich sehe gerade, die Zeit fliegt. Wir sind eh schon weit über der Zeit, aber es war so super spannend.
Super, für mich auch.
Hast du noch einen Gedanken to go, den du mitgibst, den du der Nachwelt hinterlässt? Irgendwas Spannendes.
Also ich freue mich schon riesig aufs Let's Get Visible Festival und jetzt möchte ich schon noch nutzen, hier auch noch einmal wirklich die Leute zu motivieren, zu kommen, weil ich finde das großartig, was du machst, nämlich, dass du das Ziel hast, hier 1000 Leute im Brucknerhaus in Linz zu versammeln, die sich über das Thema Visibilität und vor allem über das Thema Visibilität für Frauen und Empowerment für Frauen tatsächlich auch auseinandersetzen. Und deswegen, mein letzter Gedanke ist, kommt in Haufen, in großen Scharen ins Brucknerhaus im November, weil das wird, glaube ich, ein großartiger Tag.
Es wird ein großartiger Tag und du auf der Bühne sprechend über KI und Zukunft. Nur kurz erzählen, was gibt es da? Was wird das?
Also ich spreche über KI, Neugier und Zukunft heute und versuche heute einerseits natürlich, also es ist kein technologischer Vortrag, wir reden nicht über künstliche Intelligenz und was die alles kann, sondern was es für eine Grundhaltung braucht, um das zu einer sehr nützlichen Sache zu machen, ja, und um einfach auch dieses Unbekannte zu umarmen und zu sagen, wie hilfst du mir, wie bist du ein fleißiger Helfer, ein fleißiges Tool für mich, um mir vielleicht auch noch bei meiner Visibilität besser zu helfen.
Da freue ich mich drauf. Danke, dass du mit dabei bist am 22.11. im Brucknerhaus.
Sehr gerne.
Danke, lieber Patrick. Schön war's.
Danke, für mich auch.
Tschüss.
Ciao.
Und wahrscheinlich habt ihr es schon mitbekommen. Wir stecken mitten in den Vorbereitungen für das große Let's Get Visible Female Empowerment Festival am 22. November 2024 im Linzer Brucknerhaus. Wir können es kaum erwarten, euch ein wahnsinnig cooles Programm zu präsentieren. Freut euch auf inspirierende Keynotes, interaktive Workshops und spannende Panel Talks, die euch Empowerment und neue Perspektiven bieten. Wir erwarten über 1000 Teilnehmerinnen und ein paar mutige Männer. Ja, ihr habt richtig gehört, die Männer sind auch herzlich willkommen. Sichert euch jetzt eines unserer letzten Tickets auf letsgetvisible.at und seid Teil dieses unvergesslichen Weiterbildungs- und Networking-Events. Wir freuen uns auf euch.